Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Peter Zudeik.
Es kam immer weiter Leute von hinten. Irgendwann fangen dann an, die Leute umzukippen, ja. Und ich habe nur gesehen, dass ich meine Freundin oben bleibe, so. Weil ich wusste, wenn wir einmal am Boden liegen, dann werden die Leute über uns rüber trampeln.
Besser. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand haben Menschen ihr Leben verloren, als sie über Absperrungen geklettert sind und dabei abgestürzt sind.
Nein, da ist keiner runtergestürzt. Die sind zerquetscht und zertrampelt worden.
Man wurde so zusammengedrückt und man hat keine Luft mehr bekommen. Und die Menschen, die sind einfach nur übereinander. Ich habe da teilweise 4, 5 Menschen übereinander gesehen.
Wenn Sie jetzt hören, was wohl die Ursachen sind, dann lag es nicht am Sicherheitskonzept, was nicht gegriffen hat, sondern wahrscheinlich an individuellen Schwächen.
Hier, denke ich, hat es ein unheilsames Zusammenspiel gegeben zwischen blauäugigen Behörden, die unter allen Umständen wohl diesen eigenartigen Event nach Duisburg haben wollten, und Veranstaltern, die wohl nur ihre eigene Gier im Auge hatten.
Die Love Parade ist zu Ende. Auf Wiedersehen.
19 Tote und über 500 Verletzte, das ist die entsetzliche Bilanz der Katastrophe bei der Love Parade in Duisburg. In einem Tunnel, dem einzigen Zugang zum Festivalgelände, ist am Samstag Panik ausgebrochen. Das heißt, vermutlich war es gar nicht der Tunnel, sondern eine Rampe, die hinter dem Tunnel aufs Festivalgelände führte. Oder sowohl der Tunnel als auch die Rampe. Die Menschen wollten aufs Gelände, andere wollten raus und da gab es Tote und Verletzte. Und wer hat Schuld? Die Veranstalter, die Stadt, die Polizei, vermutlich alle. Mit 500.000 Besuchern hatte man gerechnet, mit rund 1,4 Millionen kamen, heißt es. Vielleicht auch nur 1 Million. Und damit hätte man rechnen müssen, denn vor 2 Jahren in Dortmund waren 1,6 Millionen Techno-Fans zum Feiern gekommen, heißt es. Sie merken schon, so ganz genau weiß man das alles nicht. Nachrichten und Spekulationen überschlagen sich, verknoten sich und wir versuchen wenigstens ein bisschen Licht ins Halbdunkel zu bringen. Zum Stand der Dinge aus Duisburg, Moritz Birner.
Nach dem Unglück vom Wochenende befindet sich Duisburg weiter in Schockstarre. Zahlreiche Blumen wurden am Unglücksort niedergelegt, Kerzen stehen auf der Straße, im Rathaus wurde ein Kondolenzbuch eingerichtet. Und die Stimmung in den Straßen der Ruhrgebietsstadt ist miserabel.
Keiner ist mehr fröhlich, es ist alles ziemlich bedrückt. Auch vor 3 oder 4 Jahren hier die Mafiamorde und jetzt wieder sowas.
Natürlich, für die Stadt Duisburg tut es mir sehr leid, denn immer wieder kommt sie in schlechten Ruf. Man hat es jetzt gut gemeint, man wollte durch die Love-Parade Duisburg bekannt machen, aber leider ist sie wieder so bekannt geworden.
Zwischen Trauer und Verzweiflung mischt sich immer öfter auch Wut. Die Frage nach der Schuld am Tod der 19 Opfer beschäftigt die Menschen. Wer für das mangelhafte Sicherheitskonzept der Veranstaltung verantwortlich ist, diese Frage ist zurzeit noch völlig unklar. Immer wieder machen neue Spekulationen die Runde. So soll unter anderem angeblich ein ausgefeilteres Sicherheitskonzept aus Kostengründen abgelehnt worden sein. Experten wie der Katastrophenforscher Wolf Dombrowski zeigen sich überrascht, dass man eine solche Massenveranstaltung mit nur einem einzigen Eingang geplant hatte.
Man darf Menschen nicht hinein in einen Trichter tunneln, sondern man braucht Auslauffläche, man muss öffnen können.
Angeblich hatte die Polizei die Stadt vor der Veranstaltung über mögliche Risiken des Sicherheitskonzeptes gewarnt. Erich Rettinghaus von der Polizeigewerkschaft.
Man muss sich natürlich jetzt erstmal zurückhalten mit voreiligen Anschuldigungen, aber generell müssen wir das Sicherheitskonzept natürlich hinterfragen und betrachten, was haben wir für Konzepte gehabt. Gab es andere Konzepte? Was wollte die Stadt? Was wollte die Polizei? Was wollte die Feuerwehr? Grundsätzlich ist es so, dass Polizei, Feuerwehr, Sicherheitskräfte gut mit Großveranstaltungen umgehen können und da auch eine hinreichende Erfahrung haben.
Besonders Oberbürgermeister Adolf Sauerland gerät immer mehr unter Druck. Schon am Sonntag wurde er ausgebuht und beschimpft, als er an der Unglücksstelle Blumen niederlegen wollte. Vorerst will Sauerland, der deutlich mitgenommen wirkt, aber nicht zurücktreten.
Gestern und auch heute ist die Frage nach Verantwortung gestellt worden, auch nach meiner persönlichen. Ich werde mich dieser Frage stellen. Das steht außer Frage. Doch heute und in den nächsten Tagen muss es darum gehen, die schrecklichen Ereignisse aufzuarbeiten und die vielen Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Und wenn wir wissen, was da passiert ist, dann werden wir auch diese Frage beantworten. das verspreche ich.
Gegen den Veranstalter der Love Parade, Rainer Schaller, wurde inzwischen wegen fahrlässiger Tötung Anzeige erstattet. Die Duisburger Polizei soll jetzt die Zuständigkeit für die Ermittlungen wegen möglicher Befangenheit abgeben. Die Kölner und Essener Polizeibehörden sollen die Arbeit übernehmen. Um der Toten der Katastrophe zu gedenken, wollen jetzt Fans des MSV Duisburg und des VfL Bochum vor einem Freundschaftsspiel einen Trauermarsch veranstalten. Außerdem haben Nutzer des sozialen Netzwerks Facebook für Dienstagmittag eine Trauerminute organisiert.
So, jetzt wissen wir, was die Ermittler über die Katastrophe von Duisburg wissen, beziehungsweise was sie davon uns sagen. Michael Schreckenberg, Professor für Physik von Transport und Verkehr an der Universität Duisburg-Essen und Experte für die Entstehung von Staus und Massenpanik. Herr Schreckenberg, Sie haben bei der Vorbereitung der Love Parade in Duisburg mitgearbeitet, bei der Vorbereitung des Sicherheitskonzepts. Was genau haben Sie da gemacht?
Guten Tag erstmal. Ich war nicht einbezogen bei der Planung dessen, was auf dem Veranstaltungsgelände passiert, also auch der Tunnel und die Rampe, um die es jetzt hier bei dem Unglücksfall geht, sondern ich habe mich damit beschäftigt, wie man die Menschen möglichst sicher wieder abführt, also über den Bahnhof und dann auch eventuell über Busse, wenn die Bahn nicht mehr fährt, nach Hause bringt. Das war das städtische Gelände jenseits des Veranstaltungsgeländes. Das stand niemals bei mir in irgendeiner Form in Untersuchungen oder sonstigen Analysen im Vordergrund. Es ist dort ein Konzept erarbeitet worden, das der Veranstalter selber gemacht hat. Er hat eigene Gutachter für die Fläche und für die Sicherheit dort. Da bin ich nicht einbezogen gewesen. Ich kenne nicht mal diese Gutachten.
Aber Sie kannten die Pläne. Sie haben zumindest in einem Interview gesagt, ich habe gewarnt vor dem, was auf dem Gelände geplant war.
Ich habe als Panikforscher, wie man umgangssprachlich sagt, davor gewarnt, dass diese Tunnelenge und dann Zusammenführen von zwei Menschenströmen in die Rampe hinein, dass das Ganze sehr problematisch ist, äußerst gefährlich werden kann, wie wir jetzt auch gesehen haben, dass man, wenn man das denn überhaupt macht, und ich habe da ja überhaupt keine Kompetenz, dass man das sehr genau plant und dass es ein ausgeklügeltes Konzept gibt, dass man sofort die Durchfahrten sperren kann, dass man den Tunnel in kürzester Zeit entleeren kann. Meine Frage war, was passiert, wenn wir im Tunnel eine Bombe haben oder einfach nur die Ankündigung einer Bombe. Das hat man in den Niederlanden jetzt gesehen, was da passiert ist, dass einer nur geschrien hat, ich habe eine Bombe im Koffer. Also dafür musste es ein Konzept geben. Das war aber das Konzept des Veranstalters, das kenne ich nicht. Ich habe nur angemahnt, dass wenn man dieses macht, ich konnte es dann auch nicht verhindern, dass man hingeht und sich darüber Gedanken macht. Insgesamt ist es ja so, dass die Kapazität, wenn man sie sich anschaut, es wird immer über diesen furchtbaren Tunnel berichtet, die Kapazität für die Menschenmenge, die auf der Fläche hinterher war, durchaus ausreichend war. Es ist dann das Management gewesen im Tunnel, wie man aus Augenzeugenberichten hört, das in dem Falle nicht funktioniert hat und auch bauliche Maßnahmen wie die Treppe, die ja nun überall in der Presse abgebildet wird. Das sind Dinge, die man noch analysieren muss, aber das ist nicht in meinem Untersuchungsfeld gewesen, wo ich mich zu geäußert habe, sondern das ist alleine, und da hat der Veranstalter auch darauf Wert gelegt, alleine seine Kompetenz.
Immerhin zu der Treppe haben Sie sich geäußert. Sie haben gesagt, die Treppe hätte man vorher sprengen sollen, also die Treppe, auf die einige an der Rampe gestiegen sind, um schneller aufs Gelände zu kommen oder um wegzukommen aus der Menge. Weiß man das?
Es gibt Berichte darüber, dass die Dichte sehr groß wurde im Bereich der Treppe und dass es dann dazu geführt hat, warum auch immer, dass Einzelpersonen sich auf die Treppe begeben haben. Das war dann eine gefährliche Situation, weil andere nachgeströmt sind. Also man kann den Teilnehmern da überhaupt keinen Vorwurf machen, wie dies auch in vorigen Berichten auch von mir teils angedeutet worden ist, wie sich das heute darstellt, ist es ganz klar eine Frage des Managements. Die Menschen haben sich eigentlich richtig verhalten und man hätte den Zufluss früher stoppen müssen. Aber das sind jetzt Vermutungen, da muss man hinterher sehen, was die Untersuchungen ergeben. Insgesamt war aber die Lage sowohl vor dem Tunnel wie oberhalb der Rampe entspannt. Also da gab es genügend Raum, um die Menschen dort zu entlassen. Und wie gesagt, die Vorkommnisse dann unten im Tunnel, das wird man sich nochmal anhand von vielen, vielen Aufnahmen, die es ja gibt, anschauen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt ja bekanntlich.
Nochmal zu dem Ausweichraum. Das ganze Gelände, hören wir, war durch Zäune abgeriegelt. Wir sehen das auch auf den Fotos. Die Menschen im Tunnel und auf der Rampe mussten irgendwann mal den Eindruck bekommen, dass sie wie Vieh eingepfercht waren. Wir hören das auch in den Berichten von Augenzeugen, dass es kein Vor- und Zurück mehr gab. Man sorgt ja doch normalerweise für Ausweichmöglichkeiten. Was ist denn Ihr Kenntnisstand? Gab es diese Ausweichmöglichkeiten oder gab es sie nicht?
Mein Kenntnisstand ist der, dass es viele Fluchttore gab, die deutlich gekennzeichnet waren. Dahinter war freies Gelände, die A59 wurde gesperrt. Dahin, da sind die Leute dann noch hingegangen, konnte man gelangen. Man konnte zum Bahngelände hin gelangen, nicht auf die Gleise, sondern davor. Da war überall Raum geschaffen worden, wenn es denn zu dicht wurde. Auf dem Gelände gab es eigentlich niemals zu hohe Dichten. Es ist so, dass das Gelände ausgelegt war, sage ich mal, für 250.000. Es waren aber niemals nur annähernd 200.000 vor Ort. Die Bahn, so wurde berichtet, hat nur 105.000 Menschen nach Duisburg gebracht. Der Rest musste dann mit Fahrzeugen oder zu Fuß oder mit dem ÖPNV anreisen. Also die Zahlen, die da kursieren, sind absolut überhöht. Und das Gelände selber war niemals eine Gefahrenquelle.
Auch nach der Katastrophe ging die Party noch weiter. Ist das nicht makaber?
Das ist ein Konzept, das man gefahren hat. So hat man uns informiert, mit guten Erfahrungen, wenn was passiert, weiterzumachen. Aus dem einfachen Grunde heraus hätte man spontan gestoppt, so wurde das dann dargestellt, hätte natürlich die ganze Menschenmenge das Gelände zu verlassen versucht. Das hätte dann am Bahnhof zu Problemen geführt, weil ja dann alle nach Hause wollten. Um das zu verhindern, hat man das versucht, nach hinten rauszuziehen. Also nicht, um weiter zu feiern, sondern um die Sicherheit der noch Verbliebenen auf dem Gelände zu erhöhen.
Das Sicherheitskonzept der Duisburger Love Parade. Erläuterungen von Professor Dr. Michael Schreckenberg. Ob nun tatsächlich 1,4 Millionen Menschen in Duisburg waren, das lässt sich im Moment nicht endgültig klären. Wir haben gehört, da gibt es wohl Bedenken, dass diese Zahlen stimmen. Selbst wenn, dann waren, wie wir gehört haben, die nicht gleichzeitig auf dem Gelände oder im Tunnel oder auf der Rampe. Entscheidend ist, die Veranstalter haben mit 500.000 Besuchern gerechnet, und das wäre eine groteske Fehleinschätzung, denn man kannte die Zahlen von Dortmund. Dort waren bei der Love Parade vor 2 Jahren 1,6 Millionen Fans, behaupten wenigstens die Dortmunder. Ob sie da ein wenig angeben, weiß auch keiner so genau. In Dortmund ist nichts Gravierendes passiert, aber eng war es da am Ende auch. Bochum hat auf die Love Parade 2009 verzichtet, nachdem die Bochumer in Dortmund gesehen hatten, was auf sie zukommen könnte. Also waren es vor allem die Dortmunder Erfahrungen, auf die sich die Organisatoren in Duisburg gestützt haben. Kai Bandermann berichtet.
Love Parade 2008, weit nach Mitternacht. Noch immer stehen tausende junger und erschöpfter Raver im strömenden Regen vor dem Dortmunder Hauptbahnhof. Sie drücken und drängeln, aber nichts geht mehr, denn die Sicherheitskräfte hatten den Bahnhof dicht gemacht, erinnert sich Michael Aschenbrenner von der Dortmunder Feuerwehr.
Man hat den Hauptbahnhof weiträumig abgeriegelt, das hat die Polizei gemacht und dann immer portionsweise die Leute reingelassen, um zu verhindern, dass eben der Hauptbahnhof, der nur eine gewisse Kapazität aufnehmen kann, überfüllt wird.
Der Dortmunder Hauptbahnhof hat 2 Zugänge, die in ein und denselben Fußgängertunnel münden. Es war das Nadelöhr der Dortmunder Love Parade. Das wussten die Verantwortlichen. Sie sperrten konsequent, nahmen den Ärger der Besucher in Kauf und verteilten Wärmedecken an die Wartenden. Michael Aschenbrenner ist froh, dass ihm eine Katastrophe wie in Duisburg erspart blieb. Kommentieren will er das Sicherheitskonzept der dortigen Kollegen nicht.
Wir sind 3-mal in Duisburg gewesen, haben die Duisburger Kollegen über Dortmund informiert, wie wir auch damals von den Essener Kollegen sehr umfassend informiert worden sind. Wir haben unsere Erfahrungen weitergegeben, wir haben denen sämtliche Unterlagen, die wir erstellt haben, zur Verfügung gestellt. Das ist eine Selbstverständlichkeit.
600 Rettungseinsätze der Feuerwehr, knapp 200 Festnahmen durch die Polizei, 2 Dutzend Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, außerdem eine junge Raverin, die sich mit Bissattacken gegen die Polizei zur Wehr setzte. Im Vergleich zu Duisburg wirkt Dortmund in der Rückschau wie ein etwas derberes Volksfest. Was die Statistik verschweigt, sind die Verwüstungen und üblen Verschmutzungen in den neben der B1 liegenden Wohngebieten. Trotzdem war kurzzeitig eine Wiederholung im Gespräch. Es gab ein verführerisches Argument, der gigantische Werbewert und der damit verbundene Imagegewinn für die graue, gebeutelte Revierstadt Dortmund. 53 Fernsehstationen in aller Welt übernahmen die Bilder von fröhlich feiernden Menschen im Ruhrgebiet. Per Livestream transportierte das Internet den Namen der Stadt rund um den Globus an ein Millionenpublikum. Weder dem BVB noch der Fußball-WM zwei Jahre zuvor gelang, was die Love Parade schaffte, dass junge Menschen, die sonst tendenziell eher aus dem Revier wegziehen, diese Region nun mit anderen Augen sahen. Eine Aussicht, der sich möglicherweise auch die Duisburger Verantwortlichen nicht entziehen konnten.
HR2, der Tag. Die Love Parade in Duisburg, die Katastrophe, 19 Tote und über 500 Verletzte. Versuchen wir uns nochmal vorzustellen, wie es da aussah. Da gab es also einen Tunnel, Eisenbahntunnel, einer, der sowohl Eisenbahn als auch eine Autobahn überbrückte. Durch diesen Tunnel kamen alle, mussten alle kommen. Das war der Eingang. Dann ging es über eine Rampe aufs Gelände. So, jetzt haben wir das einigermaßen vor Augen. Tom de Silva, Sie waren dabei. Wo waren Sie, als die Panik ausbrach?
Als die Panik ausbrach, saß ich auf einem Absperrungsgitter, welches direkt vor der Treppe stand.
Also das war dann auf der Rampe und nicht mehr im Tunnel?
Nein, ich saß auf einem Absperrungsgitter auf der Rampe und dieses Gitter stand direkt neben der Treppe.
Das war also diese berühmte Treppe, auf die Menschen auch geklettert sind, ja, und von der sie runtergefallen sind. So, jetzt gibt es ja mindestens zwei Versionen der Vorkommnisse. Einmal wird gesagt, die Panik entstand, als Menschen heruntergefallen sind von dieser Treppe. Die anderen sagen, nein, nein, das war ein Gedrängel. Da war eine Menschenmasse und da kamen auch wieder welche zurück und man wurde zerquetscht. Ja, was stimmt denn jetzt? Wie haben Sie es wahrgenommen?
Nein, also die Panik ist nicht entstanden, weil Leute von der Treppe runtergefallen sind. Die Panik ist entstanden, weil immer mehr Leute nachgeströmt sind und es dann immer enger wurde und der Eingang war auch verschlossen auf der Rampe. Und dadurch wurde es ja auch immer enger.
Das wissen Sie genau, dass der Eingang verschlossen war, denn das wird auch bestritten.
Der Eingang war bis 16:15 Uhr. War der Eingang definitiv verschlossen, weil ich saß ja auf diesem Geländer und das konnte ich auch sehen. Ich saß ja quasi über den Köpfen der Menschen und hatte dadurch einen besseren Überblick und habe das auch gesehen, dass der Eingang zudem bis 16.15 Uhr noch verschlossen war.
Gut, dann wurde der geöffnet und dann?
So, aber zu dem Zeitpunkt war natürlich schon an der Treppe natürlich auch schon diese Panik. Weil die Leute halt alle versucht haben, die Treppe hochzugehen. Und um 16.15 Uhr wurde dann der Eingang geöffnet. Das Problem war nur, dass die Leute nicht wahrgenommen haben, dass der Eingang geöffnet sind und sind deswegen auch nicht die Rampe hochgegangen. Die Leute haben sich alle nur Richtung Treppe orientiert, Richtung diesem Container, diesem weißen. Und gegenüber von der Treppe waren ja auch noch so Masten. Dort sind die Menschen auch hochgeklettert.
Ja, die Bilder haben wir gesehen. Das heißt also, Sie haben beobachtet, die Menschen fühlten sich eingepfercht, weil immer weiter nachdrängten und vorne geschlossen war. Das habe ich so richtig verstanden.
Ja, genau. So war es auch.
So war es auch.
Und als dann halt der Eingang geöffnet wurde, haben das die Leute nicht wirklich wahrgenommen. Als ich da auf dem Geländer saß, habe ich den Leuten auch noch gesagt, geht in die Richtung, dort ist jetzt offen. Aber in so einer Panik, da hört natürlich keiner auf einen.
Nun haben wir auch Berichte gehört, ja okay, da war dann offen, dann strömten die Menschen dann aufs Gelände. Da waren aber schon welche, die auch wieder zurück wollten. Stimmt das, dass sich Menschenmengen da begegnet sind und einander auch wieder verdrängt haben?
So, nein, ich würde sagen, es war so, es wird ja immer gesagt, die Leute wollten dann zurück,
ja,
und aus dem Tunnel wieder weggehen. Es war aber eigentlich eher so, dass die Leute vor den Eingang gegangen sind, er war geschlossen und weil er geschlossen war, deswegen wollten die Leute dann zurück und diese Treppe hoch oder den Mast oder zurück durch den Tunnel, aber das ging ja nicht. Und als der Eingang dann offen war, kamen sich auf jeden Fall keine Leute entgegen. Da war auch sehr viel Platz dann und man hätte dann den Eingang reingehen können, entweder dann aufs Gelände oder durch die Notausgänge wieder raus. Denn später, so gegen 16.45 Uhr, bin ich dann von dem Geländer, wo ich drauf saß, runtergesprungen und bin dann auch durch den Eingang auf das Gelände und dann direkt durch den Notausgang raus.
Und da war dann keine Gefahr mehr, totgetrampelt zu werden?
Sobald man die Rampe nur ein bisschen hochgegangen ist, war gar kein Gedränge mehr. Ja, da war dann noch nichts mehr. Aber das haben ja die Leute, die zwischen den beiden Tunneln standen, gar nicht mitbekommen.
Da haben Sie eine Menge Glück gehabt. Sie haben sich auf dem Geländer halten können. Haben Sie Angst gehabt?
Komischerweise nicht, denn ich saß ja in erhöhter Position und konnte das alles sehr ruhig, sag ich mal, beobachten und habe halt noch versucht, halt Leute aufzufordern, zu gehen, aber sie taten es nicht. Und als ich das dann wahrgenommen habe, dass man da nicht helfen kann, dass den Leuten zu sagen, sie sollen gehen, dann bin ich halt selber gegangen.
Panik bei der Love Parade in Duisburg, das war der Augenzeuge Tom de Silva. Massenpanik bei Großveranstaltungen, das ist nichts Neues. In Mekka kommt es Jahr zu Paniken, häufig mit vielen Toten. 1990 gab es mehr als 1400 Tote, 4 Jahre später waren es 270. 118 Tote 1998, 251 Tote 2004. Bei der letzten Massenpanik im Jahr 2006 waren es 363, erdrückt, totgetrampelt, erstickt. Jürgen Striak berichtete 2006 über diese Katastrophe.
Zum Ablauf der islamischen Pilgerfahrt gehört es, dass die Pilger den Teufel symbolisch steinigen. Dazu sammeln sie kleine Kieselsteine, mit denen sie 3 Säulen bewerfen, die den Teufel verkörpern sollen und die sich in der Nähe Mekkas befinden. Der Überlieferung zufolge hat der Prophet Abraham, auf Arabisch Ibrahim, an diesem Ort dem Teufel widerstanden, als dieser ihn davon abhalten wollte, seinen Sohn Ismail auf Gottes Geheiß zu opfern. Daran erinnern die Pilger mit der symbolischen Steinigung. Das Ritual wird an mehreren Tagen durchgeführt. In den letzten Jahrzehnten ist die Anzahl der Pilger kontinuierlich gewachsen. Seit einigen Jahren gibt es strenge Quoten, die den Ansturm aus dem Ausland und auch aus Saudi-Arabien regeln. Trotzdem wird jede Pilgerfahrt zu einer organisatorischen Herausforderung. Und ein besonders neuralgischer Ort ist die Brückenanlage, die zu den Säulen führt. Mehrfach geschahen hier tragische Unglücke mit mehreren 100 Toten. So auch am Donnerstagnachmittag. Augenzeugenberichten zufolge sollen an einem der Aufgänge zu der Fußgängerbrücke Gepäckstücke von einem Reisebus gefallen sein. Pilger gerieten ins Stolpern und eine Massenpanik brach aus. Zu jener Zeit befanden sich Zehntausende Gläubige auf der Brücke zu den Säulen. Das Innenministerium Saudi-Arabiens erklärte, mindestens 345 Gläubige seien zu Tode getrampelt worden. Über 1000 Menschen hätten Verletzungen erlitten. Noch am Abend transportierten Krankenwagen Verletzte ab, im Sand lagen immer noch Leichen mit Tüchern zugedeckt. Sicherheitskräfte versuchten bis zum Sonnenuntergang den Pilgerstrom, der nach dem Unfall stark abgenommen hatte, zu regulieren. Mehrmals hatten die saudi-arabischen Behörden in den letzten Jahren die Brückenanlage um die 3 Säulen herum aus- und umgebaut. Man verbreiterte die Brücke, sie erhielt zusätzliche Aufgänge. Außerdem wurden die Zeiten verlängert, während derer es erlaubt ist, das Steinigungsritual durchzuführen.
Und nach 2006 machte man dann noch etwas anderes. Man baute ja so eine Art Hochgarage, durch die Pilger also so wie Autos im Kreis in der Hochgarage immer wieder fahren, rundlaufen, sodass die Zusammenballungen nicht mehr passieren können. HR2 Kultur, der Tag. Menschen geraten in Panik und lösen damit eine Katastrophe aus. Das ist unser Thema. Und wenn die Katastrophe schon da ist, dann verschlimmern menschliche Panikreaktionen die Sache noch. Klar doch, wissen wir alle. Ja, jetzt mal ganz langsam. Das ist nicht unbedingt so. Beim Anschlag auf das World Trade Center am 11.09.2001 in New York gab es eine Situation, in der betroffene Menschen eher diszipliniert und hochvernünftig reagierten. Lena Bodewein erinnert daran.
We are now looking at flames shooting out of the north side of number one World Trade Center, but there are at least some windows blown out and smoke.
Als am Morgen des 11. September die Flugzeuge in die Zwillingstürme stürzten, herrschte dort eine Mischung aus Angst, Ruhe und Verwirrung. Was tun? Fliehen? Warten? Springen? Sich von den Liebsten verabschieden? Diejenigen, die sicher in die Treppenhäuser schafften, erzählen, dass die Evakuierung unter diesen unfassbaren Umständen gut verlaufen sei. Menschen halfen sich gegenseitig über Trümmer hinweg, zeigten Mut und Rücksicht. Selbst als Qualm und Rauch den Weg erschwerten, teilten die Leute ihren letzten Schluck Wasser, waren unglaublich höflich, so sagen Augenzeugen, und trösteten sich gegenseitig. So brach keine Panik aus. In den vollgestopften Treppenhäusern traten die Flüchtenden beiseite, um andere mit Brandwunden schneller durchzulassen. Feuerwehrmänner, die die Treppen hochstiegen, halfen ihnen. Die Menschen waren schnell und konzentriert bei der Sache. Die Gefahr war ihnen bewusst, erzählt ein Börsenmakler von Morgan Stanley. Der Grund dafür der Anschlag von 1993. 8 Jahre vor dem 11. September 2001 war das World Trade Center schon einmal Ort eines Attentats. Und daraus, so Michael Lyons, habe man viel gelernt. Es gab Warnsysteme, Sirenen und einen Evakuierungsplan. Probealarm war gang und gäbe geworden. So kam es, dass selbst ein Blinder es über 78 Stockwerke hinaus schaffte. Ein Angestellter konnte über 101 Stockwerke hinweg fliehen. Jeder, der sich auf den Treppen vordrängeln wollte, wurde in Reih und Glied gedrängt. Es herrschte strenge Ordnung. Während 1993 die Treppenhäuser im Stock dunkel lagen, die Belüftung schwach war und so leicht Panik entstand, waren die Bedingungen 8 Jahre später viel besser. Batteriebetriebene Lichter waren installiert, Leuchtfarbe erhellte die Treppenhäuser. All das und umfassende Evakuierungsübungen sind inzwischen in allen großen Geschäftshäusern Vorschrift, auch wenn jeder hofft, dass der Ernstfall niemals eintritt.
Ein beeindruckendes Beispiel für Nicht-Panik in einer hochgradig panikerzeugenden Situation. Wie entsteht Panik? Wenn sich mehr als 6 Menschen auf einem Quadratmeter Fläche aufhalten, sagen Panikforscher. Das ist ganz schön eng, Sie können das ja mal zu Hause ausprobieren. Stellen Sie nur 4 Personen auf einen Quadratmeter, da wird Ihnen schon mulmig werden und den anderen 3 auch. Enge macht Angst. Das lateinische Wort angustia heißt Enge. Das hängt also auch etymologisch ganz eng zusammen. Professor Dr. Borwin Bandelow von der Universität Göttingen, Fachmann für Angst- und Panikerkrankungen. Was passiert in solchen Situationen der Enge? Was macht dann die Angst mit den Menschen? Was geschieht mit ihnen?
Ja, es gibt ja Menschen, die eine sogenannte Panikstörung haben, also die jetzt auch völlig unabhängig von solchen Massenereignissen plötzliche Panikattacken bekommen, und die leiden meistens auch unter einer sogenannten Agoraphobie, damit ist auch die Angst in Menschenansammlungen gemeint, und das reicht dann einfach nur eine gut gefüllte Fußgängerzone am Samstagvormittag, dass diese Menschen dann plötzlich in einen Panikzustand reingeraten, wo alle anderen sich völlig wohlfühlen und sie kriegen dann eben auch wirklich auch ein Engegefühl in der Brust und haben das Gefühl, dass sie keine Luft bekommen, obwohl die Luft ausreichend da ist, und bekommen Herzrasen, Zittern, Schwitzen, Schwindeln. Das sind also die körperlichen Ausdrucksformen der Angst, die eigentlich einem Zweck dienen, nämlich dem Zweck, dass man in einer Gefahrensituation eine Kampf- oder Fluchtreaktion des Körpers sieht, die also es einem ermöglicht, vor einer Gefahr zu entkommen oder sich einem Kampf mit zum Beispiel mit einem wilden Tier zu stellen. Das sind also natürliche Vorgänge, wenn Luftnot entsteht. Dadurch soll also die Lunge vollgepumpt werden mit Sauerstoff. Und das, damit man eben schneller weglaufen könnte oder kämpfen könnte. Wenn man das jetzt aber auf so eine Menschenmasse überträgt, dann steht ja die Panik schon, weil man denkt, ja, jetzt kann es gleich wirklich sehr gefährlich werden. Und dann entsteht dieses Gefühl der Luftnot auch schon, solange jetzt, wenn gar kein Grund für Luftnot da ist, dass man noch nicht so eingequetscht ist, dass man keine Luft mehr bekommt, nicht? Dann kann sich das also reinsteigern, auch bei Menschen, die also völlig sonst gesund sind.
Verstehe ich das so, dass Panik auch ansteckend ist? Entstehen Massenpaniken durch Ansteckung? Ich sehe, da hinten ist einer in Panik, da wird's eng. Also werde ich jetzt auch panisch?
Ja, das ist tatsächlich so, dass Menschen dann eben sich anstecken lassen. Es gab auch mal so einen Fall, wo eine ganze Schule dachte, dass da ein Chemieunfall passiert ist und dass irgendwo eine Gaswolke herumtreibt. In den USA war das. Und es gab aber keine Gaswolke. Trotzdem ließen sich alle davon anstecken und alle dachten, dass sie erkranken und haben dann auch Symptome einer Gasvergiftung gezeigt, obwohl überhaupt kein Gas in der Luft war. Also Menschen lassen sich tatsächlich dadurch anstecken. Und Menschen reagieren dann eben auch teilweise unvernünftig, denn wir haben ein Vernunftgehirn in unserem Schädel sitzen, aber auch ein Angstsystem. Dieses Angstsystem ist primitiver, aber es hat in Gefahrensituationen den Vorrang. es bestimmt sozusagen unser Handel. Und das kann dazu führen, dass Menschen eben auch im Augenblick höchster Gefahr nicht vernünftig überlegen und Dinge machen, die ihnen oder anderen schaden.
Also zum Beispiel erstmal hier hinrennen und dann ohne jeden Anlass plötzlich kehrt machen und woanders hinrennen, ohne dass man sehen kann, hey, er hat jetzt gesehen, dass es da einen Ausgang gibt.
Ja, genau, das ist tatsächlich so, dass man dann eben die Fähigkeit zum logischen Denken wird dann eben vermindert oder ganz ausgeschaltet. Das ist natürlich individuell verschieden. Aber man versucht natürlich auch die Haut zu retten. Und da, wenn Menschen in höchste Gefahr kommen, auch selbst die, die noch vernünftig überlegen, die überlegen sich natürlich auch, wie komme ich hier raus? Und zur Not würden sie auch über andere Menschen hinweglaufen, wenn sie ihr eigenes Leben ansonsten in Gefahr sehen würden.
Kann man sich Panik auch abtrainieren? Wir hatten ja eben unmittelbar vor unserem Gespräch das Beispiel vom Anschlag auf die Twin Towers. Die Betroffenen haben das trainiert nach dem Bombenanschlag auf das World Trade Center 1993. Kann man kontrolliertes Verhalten in Paniksituationen trainieren?
Ja, man könnte theoretisch das üben. Es gibt ja sehr viele Beispiele, wie man sich Ängste wegtrainiert. Sagen wir mal, wenn Sie nur Skifahren, dann trainieren Sie ja Ihre Angst vor einem glitschigen, steilen Abhang, sich, die natürlich Ihnen gegeben ist, trainieren Sie sich ab und nachher macht das auch noch Spaß. Und genauso kann man auch alle Angstsituationen schon trainieren. Bloß ich kann mir nicht vorstellen, wie man eben eine Massenpanik bei einer Love Parade kontrollieren könnte, indem man sie eben die Menschen vorher trainiert. Außerdem ist es auch oft so, dass ein Training nicht immer unbedingt im Augenblick der höchsten Gefahr funktioniert, denn Trainings betreffen ja oft dann auch irgendwie den denkenden Teil des Gehirns und nicht unbedingt dieses Angstsystem, was da durchdreht.
Was ist Panik und wie kommt es zu Massenpaniken? Erläuterungen von Professor Dr. Borwin Bandelow von der Universität Göttingen. Panik haben, Panik erleiden ist das eine. Panik erzeugen ist die andere Seite, bei Fußball-Hooligans zum Beispiel. Der Schriftsteller Bill Bofford beschreibt in seinem Buch Geil auf Gewalt, wie ein Mann, der zunächst wenig Ahnung vom Fußball hat, zufällig Zeuge wird, wie ein Sonderzug voller Fußballfans völlig außer Rand und Band gerät. Die entfesselte Gewalt lässt ihn nicht mehr los.
Die Gruppe überquerte die Straße an einer großen Kreuzung und marschierte mit der arroganten Selbstsicherheit einer gewalttätigen Menge vorwärts. Jetzt trabten alle ohne Zögern mitten in den dicksten Verkehr hinein, direkt vor die Kühlerhauben der Autos, weil man wusste, dass sie anhalten würden. An der Spitze der Fahrzeugschlange stand ein Bus. Einer der Fans trat von vorn heran und schmiss aus etwa 2 Metern Abstand mit großer Wucht einen Gegenstand. Es war kein Stein, sondern etwas Großes, Metallenes. Vielleicht der Verteiler von einem Automotor in die Windschutzscheibe vor dem Fahrer. Das Geräusch der zersplitternden Windschutzscheibe war, wie mir heute klar ist, ein mächtiges Stimulans von physischer Eindringlichkeit. Und die ganze Zeit über hatte die Geräuschkulisse, das unbestimmbare Krachen und Bersten, das von irgendwoher aus der Dunkelheit kam, die Emotionen bei allen um mich her stetig gesteigert. Und jetzt, beim Überqueren dieser Kreuzung, wo der Verkehr aus 4 Richtungen kam und die Fans über die Dächer der Wagen hinwegliefen, bewirkte das Geräusch dieses Dings, das durch die Windschutzscheibe flog, der Krach nach dem Aufprall, dass die Hitze der Erregung zunahm. Ich kann es nicht anders beschreiben. Fast buchstäblich veränderte sich die Temperatur. Es gab noch einen Moment der Desorientierung, die Bruchteile von Sekunden zwischen der Wahrnehmung des Geräuschs und dem Moment, wenn man begriff, wodurch es zustande kam. Ein Moment, in dem Adrenalin ausgeschüttet wurde, ein chemischer Moment, und dann hörte man wieder das Aufbrüllen und jemand ging mit einer Stange, von einem der Souvenirtische, auf den Bus los und zertrümmerte ein Seitenfenster. Wieder ein splitterndes Krachen. Andere kamen hinzugerannt und begannen in wilder Wut Steine und Flaschen zu werfen. Wieder waren sie völlig außer sich. Rings um mich her warfen die Leute Steine und Flaschen, und ich hatte Angst, selber einen Splitter ins Auge zu bekommen. Wir zogen weiter.
Bleiben wir noch ein wenig beim Fußball. Ein besonders katastrophales Beispiel einer Massenpanik in einem Fußballstadion gab es 1989 in Sheffield, im Hillsborough-Stadion. Thorsten Huhn erinnert daran.
Am Nachmittag des 15. April 1989 pilgern Tausende von Fußballfans ins Hillsborough-Stadion in Sheffield zum Pokalhalbfinale zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest. Das Spiel ist längst ausverkauft. Trotzdem machen sich viele Liverpool-Anhänger auf den Weg, in der Hoffnung, ein Schwarzmarktticket zu bekommen. Vor der Tribüne Leaping's Lane kommt es zu einem ungeheuren Gedränge. Die Fans strömen in Richtung der Drehkreuze. Da trifft der damalige Polizeichef eine fatale Entscheidung. Er lässt ein Tor öffnen. Daraufhin drängen die Fans in zwei Tribünenblöcke, die bereits vollkommen überfüllt sind mit Anhängern des FC Liverpool. Die Folgen sind dramatisch. 96 Menschen werden zu Tode gequetscht, die meisten sind unter 30 Jahre alt, das jüngste Opfer ist erst 10. Über 700 Menschen werden verletzt. Der Augenzeuge David Gillooly: Ich wusste, dass da etwas schief ging. Ich wusste, dass es ein Gedränge gab und es nicht besser wurde. Ich wusste, dass ich in Schwierigkeiten war. Ich rief einen Polizisten an, der weiter oben stand, aber es wurde nichts getan. Das Unglück nahm einen so tragischen Verlauf, weil die Polizei viel zu spät reagierte und viele Menschen im Stadion, auch große Teile der Sicherheitskräfte, überhaupt nicht wussten, was da in zwei Blöcken passierte. So wurde das Spiel trotz der fatalen Lage um 15 Uhr angepfiffen. Liverpools Torhüter stand direkt vor dem Todesblock im Tor und konnte die Gesichter sehen, die gegen den Zaun gepresst wurden. Er konnte den Schiedsrichter schließlich überzeugen, das Spiel nach 6 Minuten abzubrechen. Gillooly erinnert sich weiter: Ich wusste, dass etwas schiefgelaufen war. Man hörte Fans, die berichteten, dass jemand ums Leben gekommen sei. Viele riefen: Lasst uns hier rausgehen. Ich selbst wurde gegen den Zaun gedrückt. Das war schrecklich. Ich hatte große Angst. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich konnte mich nicht bewegen. Gillooly wurde schließlich von einer Sanitäterin versorgt, die sich auch noch an die fast unheimliche Lage im Stadion erinnert, weil keine Schreie zu hören waren, sondern nur die üblichen Fangeräusche. Ich habe überhaupt keine Schreie gehört. Es war das übliche Geräusch einer Zuschauermenge. Ich habe auch kein Jammern gehört. Der Lärm der Menge war zu groß. Ich habe von niemandem einen Hilfeschrei vernommen. Auch nach Spielabbruch kam es zunächst zu keinen geordneten Rettungsmaßnahmen. Obwohl das Spiel im Fernsehen übertragen wurde, bemerkte die Einsatzleitung viel zu spät, wie schlimm die Situation in den beiden völlig überfüllten Tribünenblöcken war. Die bis heute unvergessene Tragödie hatte weitreichende Folgen für die englischen Fußballstadien. Die Stehplätze wurden abgeschafft, Zäune abgerissen, der Ticketverkauf stärker kontrolliert. Englands Stadien wurden sicher. Die Verantwortlichen der Katastrophe wurden nie belangt. Das erzürnt bis heute Überlebende und Angehörige von Opfern. Sie warten bislang vergeblich auf eine Entschädigung.
HR2 der Tag. Love Parade, Pilgerfahrt nach Mekka, Fußballgroßereignisse, Beispiele für Massenveranstaltungen, denen viele Menschen lieber von Ferne zusehen, im Fernsehen nämlich, weil die Gefährlichkeit solcher Ereignisse auf der Hand liegt. Wo massenhaft Menschen zusammenkommen, wächst die Gefahr von Zwischenfällen exponentiell. Dazu muss ich kein Mathematiker sein, um das zu wissen. Warum tun Menschen das? Professor Dr. Hans-Jürgen Schulke, gelernter Sportsoziologe, Fachmann für Sport- und Eventmanagement an der Universität Bremen. Beim Fußball ist das ja klar, die eigene Mannschaft sehen, die Fangemeinschaft erleben, obwohl ich mich auch hier schon frage, wer stellt sich zum Beispiel freiwillig in die berüchtigten Nordkurven, wo man auf Schlägereien schon Wetten abschließen kann?
Ja, wobei es ja nicht nur die Tribünen sind, sondern zum Teil auch vor dem Spiel oder nach dem Spiel, dass es dort in den öffentlichen Verkehrsmitteln Gerangel und manchmal auch noch ausführlichere körperliche Auseinandersetzungen gibt. Psychologisch steckt sicherlich ein Moment dahinter, man nennt das Philopathie oder Angstlust. Das ist dem Menschen offensichtlich eigen, dass er auch Risiken sucht, dass er Gefahren kennenlernen will. Das sehen Sie bei kleinen Kindern, die eben halt nicht auf der breiten Straße, sondern lieber auf der schmalen Mauer gehen und dabei eben offensichtlich lustvolle Erlebnisse haben. Gleichwohl ist es natürlich auch hier so, dass Kinder dann durchaus die Risiken abschätzen und erstaunlich selten etwas passiert. Wir haben es heute bei den Massenveranstaltungen damit zu tun, dass immer mehr Menschen zusammenkommen, dass die Situationen unübersichtlicher werden durch die Vielzahl dieser Menschen. Die Menschen kommen auch oft spontan zusammen. Sie lösen ja keine Eintrittskarten. Bei vielen dieser Massenveranstaltungen treffen sich kurzfristig SMS, Twitter sind dann die Hilfsmittel, mit denen kommuniziert wird. Und von daher verlieren sie oft den Überblick, wie riskant eigentlich die Situation ist, wenn sie dann eben Mauern hinaufklettern oder gefährliche Leitern besteigen.
Ich versuche auch nochmal ein etwas einfaches Beispiel zu finden. Bei Rock- und Pop-Festivals herrscht ja normalerweise nicht so ein Massenandrang, dass man um Leib und Leben fürchten muss. Es sei denn, man stellt sich im Stadion ganz vorne an die Absperrung vor der Bühne, wohlwissend, dass man da totgequetscht werden kann, wenn was schief geht. Herr Professor Schulke, haben die Fans, die das tut, keinen Sinn für die Gefahr? Wird das einfach ausgeblendet?
Nicht einfach ausgeblendet, aber sie haben eine unzureichende Risikoabschätzung, weil sie das auch nicht kennengelernt haben bisher. Und wir leben in einer Gesellschaft, die überall Sicherheitsmaßnahmen hat, in der wenig körperliche Erfahrung etwa noch am Arbeitsplatz und körperliche Grenzerfahrungen gesammelt werden. Und deswegen denkt man, es wird schon irgendwie gut gehen. So viel kann doch eigentlich gar nicht passieren. Und wenn dann eben tatsächlich Tausende von Menschen nachdrücken, wenn man irgendwo abstürzt, dann ist es eine ganz völlig neuartige Erfahrung, die eben viele im Alltag gar nicht mehr kennengelernt oder gar erahnt haben.
Das mit der außerordentlichen Erfahrung, das sehe ich ein, ich finde es nicht besonders schön, aber das sehe ich ein bei diesen Trainspottern. Also die Leute, die auf fahrende S-Bahn-Züge springen und die ansprühen. Die bewältigen das noch selbst mit ihrer Körperkraft, mit ihrer Geschicklichkeit. Aber in so einer Love Parade kann ich es nicht mehr kontrollieren. Ist dieser Verlust der Kontrolle den Leuten völlig wurscht? Das ist was ich nicht verstehe. Erklären Sie es mir.
Ja, ob man das bis ins Letzte heute erklären kann, ist sicherlich fraglich. Aber in der Tat, sie haben eben weniger Vorerfahrung. Früher sind Kinder, Jugendliche auf Bäume geklettert oder haben an anderen Stellen Grenzerfahrungen gesammelt, nicht zuletzt auch im Sport. Das wird weniger. Wir sprechen ja auch von einer Entkörperlichung des Alltags. Man sitzt anonym vor seinem PC, man hat keine direkten und leibhaftigen Kontakte mehr mit seinen Mitmenschen. Man strengt sich nicht über die Maßen an und hat vor dem Hintergrund das Gefühl, es wird schon gut gehen. Eine solche Herabsetzung von Risikoschwellen ist natürlich auch durch Filme und entsprechende Darstellungen leicht gegeben, wo man gar nicht ernsthaft mehr sieht, dass dort jemand erschossen wird, sondern das sozusagen als Selbstverständlichkeit betrachtet.
Der Reiz von Massenveranstaltungen erklärt von Professor Dr. Hans-Jürgen Schulke von der Universität Bremen. Massenpanik ist unser Thema. Was ist eine Masse? Wie verhält sie sich, wenn es eng wird? Darüber haben wir gesprochen. Hören wir noch, was ein Klassiker der Soziologie dazu gedacht hat, Elias Canetti. Stockung aus Masse und Macht.
Die stockende Masse ist dicht gedrängt. Wirklich freie Bewegung wäre ihr gar nicht möglich. Ihr Zustand hat etwas Passives. Die stockende Masse wartet. Sie wartet auf einen Kopf, der ihr gezeigt werden soll. Oder auf Worte. Oder sie sieht einem Kampfe zu. Auf die Dichte kommt es hier ganz besonders an. Der Druck, der von allen Seiten empfunden wird, mag den Betroffenen auch als Maß für die Kraft des Gebildes dienen, von dem sie nun einen Teil ausmachen. Je mehr Menschen zusammenfließen, umso größer wird dieser Druck. Die Füße können nirgends hin, die Arme sind eingezwängt, frei bleiben nur die Köpfe, um zu sehen und zu hören. Die Körper geben einander Anregungen direkt weiter. Diese Art der Dichte lässt sich Zeit. Es geschieht lange nichts. Aber die Aktionslust staut und steigert sich und bricht dann schließlich umso heftiger los. Eine Entladung ist schließlich unerlässlich. Ohne sie ist gar nicht zu sagen, ob eine Masse wirklich vorhanden war. Der Aufschrei, wie er früher bei öffentlichen Hinrichtungen üblich war, wenn der Kopf des Übeltäters vom Henker hochgehalten wurde, oder der Aufschrei, wie man ihn heute von sportlichen Veranstaltungen her kennt, sind die Stimme der Masse. Ihre Spontaneität ist von größter Bedeutung. Einstudierte und in regelmäßigen Zeitabständen wiederholte Rufe sind noch kein Zeichen dafür, dass die Masse ihr eigenes Leben erlangt hat. Sie sollen wohl dazu führen, aber sie können äußerlich sein, wie die einexerzierten Bewegungen einer Heeresabteilung. Dagegen ist der spontane, von der Masse nicht genau vorauszubestimmende Schrei untrüglich, seine Wirkung ungeheuer. Er kann Affekte jeder Art ausdrücken. Es kommt oft weniger darauf an, um welche Affekte es sich handelt, als auf ihre Stärke und Verschiedenartigkeit und auf die Freiheit in ihrer Folge. Sie sind es, die der Masse ihren seelischen Raum geben.
Die stockende Masse von Elias Canetti. Es ist fast genau 10 Jahre her. Am 30. Juni 2000 kamen bei einer Massenpanik beim Rockfestival, und deshalb ist es nicht fast genau, sondern über 10 Jahre her, kamen beim Rockfestival in der dänischen Stadt Roskilde 9 Menschen ums Leben. Ann-Kathrin Johansmann berichtet.
Vielen Musikfans ist nach der tödlichen Panik bei der Love Parade in Duisburg die Lust auf Massenveranstaltungen vergangen. Auch die Band Pearl Jam wird nie vergessen, was vor 10 Jahren auf ihrem Konzert beim Roskilde Festival passiert ist. Erst vor wenigen Wochen hat Pearl Jam-Sänger Eddie Vedder bei einem Konzert in Berlin an das Unglück erinnert. Was vor 10 Jahren in Dänemark passiert ist, wird das traurigste Ereignis in unserem Leben bleiben. Wir denken jeden Tag daran. Er und seine Bandkollegen gedachten bei ihrem Auftritt den Familien und Freunden der 9 Menschen, die damals im Gedränge erdrückt und zu Tode getreten wurden. Wir sind den Familien, die wir durch dieses schreckliche Ereignis besser kennengelernt haben, sehr dankbar. Wir haben dadurch auch viel über uns selbst gelernt und das Leben anders wertschätzen gelernt, als wir das vorher getan haben. Even learn things about ourselves and about the appreciation that we now have for life that maybe we didn't quite understand. Die Männer aus Dänemark, Deutschland, Holland, Australien und Schweden waren direkt vor der Bühne von der nach vorne drängelnden Menge erdrückt worden. Eine Teilnehmerin: Das ist furchtbar, was da passiert ist. Man steht da und feiert und hat Spaß. Wir haben ein Konzert gesehen und als es zu Ende war, haben wir gehört, dass auf dem anderen Konzert Menschen gestorben sind. Das ist schrecklich. Man kann sich einfach nicht vorstellen, dass das geschehen ist. Vor dem Unglück galt Roskilde als eine der sichersten Großveranstaltungen in Europa. Festivalleiter Leif Skov wandte sich auf einer Pressekonferenz an die Festivalgäste. Wir fordern das ganze Publikum auf, zu Hause anzurufen und zu sagen, wie es ihnen geht. Zwar nicht zu sagen, dass es ihnen gut geht, denn vielen wird es nicht gut gehen. Einfach, dass sie sich bei ihren Angehörigen melden. Trotz Kritik setzte die Leitung damals das Festival fort, mit der Begründung, der Tod dürfe nicht über das Leben siegen. Große Bands wie die Pet Shop Boys und Oasis sagten ihre Auftritte ab. Andere legten im Publikum Blumen nieder. Heute, 10 Jahre danach, gibt es Roskilde immer noch. Die Veranstalter haben nach eigenen Angaben viel in die Sicherheit investiert. Das Publikum ist in Sektionen unterteilt. Polizei, Feuerwehr und Erste Hilfe sind zu einer Kommandozentrale zusammengelegt und in großen Bühnen sind feste Ärzteteams zugeordnet. Nach Angaben des heutigen Sicherheitschefs von Roskilde, Henrik Bodo Nielsen, wird die Tragödie in Duisburg und die Ereignisse der Untersuchungen auf der Konferenz der Europäischen Festivals im September eine wichtige Rolle spielen.
Von Roskilde zurück nach Duisburg. Kein matschiger Untergrund, auf dem Menschen stürzen und von nachdrängenden Fans totgetreten wurden, sondern tödliche Enge, die zu tödlicher Panik führte. Zu Beginn der Sendung haben wir über den aktuellen Stand der Ermittlungen berichtet. Zum Abschluss wollen wir, ja, wenn man das so sagen kann, über den aktuellen Stand der Spekulationen reden. Die Spekulation zum Beispiel, dass die Veranstalter an der Sicherheit gespart haben. Horst Kleuser vom Westdeutschen Rundfunk. Gibt es über Mutmaßungen hinaus konkrete Anhaltspunkte für diesen Verdacht?
Nun, es gibt natürlich sehr viel, was man so in den Bereich der Erfahrung hineinlegen kann. Ein Veranstalter legt Wert darauf, möglichst viele Menschen zu seiner Veranstaltung zu bekommen, hat vermutlich auch den Werbekunden und den Sponsoren entsprechende Massen versprochen. Und dann ist es manchmal vielleicht tatsächlich so, dass dann in einem Gespräch mit der Bauaufsicht oder der Feuerpolizei schon mal gesagt hat, dass ein Auge zugedrückt werden soll, dass man das vielleicht auch anders in den Griff bekommt, dass man eigene Ordnergruppen zur Verfügung stellen kann, um die Menschenmassen in irgendwelche Bahnen zu lenken. Dies alles, Sie haben es eben selbst gesagt, sind die Spekulationen, aber genau das muss jetzt untersucht werden, denn dass der Veranstalter damit Geld verdienen wollte, nachdem er ja sehr viel überhaupt für das Recht, diesen Titel Love Parade führen zu dürfen, das scheint ja schon klar zu sein und man muss jetzt eben dieses Dickicht aus unterschiedlichen Spekulationen, aus unterschiedlichen Möglichkeiten, die zu dieser Tragödie geführt haben, versuchen zu lichten.
Was ist eine Love Parade überhaupt wert? Für eine Stadt wie Duisburg zum Beispiel. Weltweiter Imagegewinn, das ist klar, wenn es nicht zu der Katastrophe gekommen wäre. Aber lässt sich das in Geld ausdrücken? Also könnte man sagen, bei 1,4 Millionen Besuchern kommen 28 Millionen Euro in Duisburger Kassen, wenn jeder Raver nur 20 Euro ausgibt? Oder ist das ein ganz schlimmes Milchmädchen, was ich hier vorgerechnet habe?
Ja, ich glaube, es ist ein Milchmädchen, aber es ist eines, das von sehr vielen Kommunen immer wieder gewählt wird und eine Rechnung, die von vielen aufgemacht wird. Warum? Die Stadt Duisburg leidet in der Tat unter dem Image, eine Industriestadt zu sein oder sollte ich sagen gewesen zu sein, wohin man nicht mehr gehen mag. Einige Stadtviertel, auch dies eines der beliebten Vorurteile, seien komplett in türkischer Hand. Dort gäbe es ja gar keine deutschen Läden mehr. Deswegen freut man sich, wenn viele junge noch dazu musikbegeisterte Menschen, die offenbar ein friedliches Spektakel vorhaben, in diese Stadt kommen, Leben hineinbringen, nicht nur die Gastronomie, sondern vielleicht auch neue Freundschaften knüpfen, wieder in diese Stadt hineinkommen, das Ruhrgebiet von der anderen Seite empfehlen. Das Ganze, denken Sie, findet natürlich auch vor dem Hintergrund der Kulturhauptstadt 2010 statt, die sich ja von Duisburg bis nach Dortmund durchs ganze Ruhrgebiet zieht. Man ist schon stolz, diese Menschenmassen zu haben und offenbar spielt auch eine gewisse Rolle jenseits der kommerziellen Zahlen, die immer größeren Rekorde, wie viele Millionen bekomme ich denn auf meine Veranstaltung? Wir haben es vor 2 Wochen erlebt bei dem Spektakel auf der Autobahn 40, wo 3 Millionen Menschen unterwegs gewesen sein sollen. Immer wieder sind es Hunderttausende, die irgendwo hingelockt werden. Allein dies scheint Stadtobere zu beflügeln und dann vielleicht auch bei der einen oder anderen Sache, ich spekuliere wieder, etwas leichtsinniger zu sein.
Waren es überhaupt 1,4 Millionen Besucher? Die Zahl kommt ja vom Veranstalter. Er hat die am Samstag genannt, dann hat er lieber geschwiegen. Die Polizei nennt überhaupt keine Zahl, was ziemlich ungewöhnlich ist. Weiß man inzwischen genaueres?
Das ist hochinteressant und dieses Zahlenspektakel wird uns sicherlich noch eine Weile begleiten. Es gibt natürlich keine Zählposten, wo jeder einzeln erfasst würde, sondern das beruht auf Schätzungen, das beruht auch auf Erfahrungen von Polizei, die mit Massenveranstaltungen schon in der Vergangenheit umgegangen ist. Aber man kann natürlich beispielsweise aus der Luft, Aufnahmen von Helikoptern, kann man, wenn man Quadrate auszählt, relativ genau sagen, wie viele Menschen an einer Veranstaltung teilgenommen haben. Heute wird von Seiten der Stadt zurückgerudert. 1,4 Millionen, das habe man niemals erreichen können. Schon die zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel hätten das gar nicht bewältigen können. Auf das Gelände hätten ja schon so viele Leute gar nicht gekonnt. Das sei überhaupt nicht möglich gewesen. Das heißt, jetzt versuchen plötzlich diejenigen, die sich noch am Samstag vor dem Ereignis mit immer größeren Zahlen auf die Brust schlugen, zurückzurudern und sagen, nein, nein, so kann das alles nicht gewesen sein. Ich glaube, die richtige Zahl wird irgendwo in der Mitte liegen, aber sie wird sicherlich weit über der erlaubten Zahl liegen, die auf dieses Gelände hätten reingelassen werden dürfen.
Was weiß man über die Hintergründe der Love Parade-Katastrophe von Duisburg? Das war Horst Kloiser vom Westdeutschen Rundfunk. Neunzehn Tote und über 500 Verletzte, das ist die Bilanz der Katastrophe bei der Love Parade in Duisburg. Menschen eingepfercht in einem Tunnel und auf der Rampe zu einem Gelände, der Zugang abgesperrt, nur ein Zugang und auch nur ein Weg zurück. Schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. Wer daran schuld ist, das können wir heute nicht klären, aber dass jemand daran schuld ist, naja. Das wollten wir nicht versäumen, Ihnen mitzuteilen, werte Hörerinnen, werte Hörer. Das war der Tag am Montag mit Peter Zudeik.
HR2 Kultur Podcast. Wann Ihr Tag beginnt, entscheiden Sie. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.